das ist ja mittlerweile für dich auch ein Heimspiel hier im Literaturfilm, oder? Ja. Wir haben heute einen tollen Gast.
Wie heißt der?
Der heißt Professor Doktor, also immer schon, aber wir reden, glaube ich, einfach mit dem Vordermann, Marcel Hunecke, und der ist Umweltpsychologe. Okay. Hast du eine Vorstellung, was die machen?
Nicht wirklich, so Psychologie und Umwelt ist nicht so.
Ich weiß auch nicht, ob die Umwelt auf die Couch gehört, keine Ahnung, aber da jetzt, da ist, kommen wir einfach rein, da ist unser Gast von heute, Marcel Hunecke von der FH in Dortmund. Aber auch an der Ruhr-Uni in Bochum, gespaltene Persönlichkeit. Ein alter Bochumer im Rheinland, Essen darf man sagen.
Hallo. Ja, hallo. Ich werde gleich mit einer gespaltenen Persönlichkeit empfangen. Interessant.
Ja, sie stellt die harten Fragen und ich versuche freundlich zu sein, was mir nicht immer gelingt. Aber wir machen das? Machen wir das.
Machen wir.
Machen wir. Dann gehen wir.
Gerne.
Bitte, da ist der Verhörplatz hinter der Trennscheibe. Das ist ja wie im Hochsicherheitstrakt im Landgericht zu Düsseldorf. Zweistimmig. Zum dritten Mal. Und wie immer sind wir ja zu dritt, weil die zweite Stimme sitzt am jugendlichen Katzentisch.
Anwesend, ja.
Ja. Vorbereitet, einmal buzzern, damit wir wissen, was passiert.
Oh, der ist soft.
Ja, der war schon mal brutaler.
Ja. Kann man fast.
Und wir haben heute einen Gast, gerade schon kurz vorgestellt. Der Mann ist mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs. Der ist todesmutig. Professor Dr. Marcel Hunecke, aber FH-Professor gibt es ja gar nicht mehr, ne? Diesen Unterschied zwischen so Leuten. FH-Professoren, das sind immer die richtig arbeiten müssen. Die müssen viel mehr lehren und sind an der Front, dachte man immer. Und dass da geforscht wird, das ist auch so eine Errungenschaft, die man sich erst erarbeiten musste, oder?
Richtig. Also ne, heutzutage heißt das Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mhm. Ne, als Fachhochschule streicht man ganz gerne. Nicht bei uns. Ja, das wird als Marke hochgehalten an der Stelle. Ja, und es gibt da Leute, die haben Interesse an Forschung und können sich da ein bisschen freischwimmen. Und das ist bei mir auch so.
So, und da bist du Umweltpsychologe. Und dann habe ich mich gleich gefragt, ist die Umwelt so krank, dass sie auf die Couch muss? Nein, es geht um unser Verhältnis zur Umwelt. Kannst du das mal so kurz umreißen? Das ist ja ein Thema, das sieht auf der Visitenkarte gut aus. Aber was ist das?
Ja, es sieht nicht gut aus. Das hat den Nachteil, dass man immer allen erklären muss, was es ist. Und da sind wir jetzt auch gerade wieder in der Situation. Also es ist ein altes Fach der Psychologie, wo es um Wechselwirkungen geht zwischen Mensch und Umwelt. Okay. Ja, und das ist wechselseitig denkbar. Also wie sind Umwelten und wie wirken die auf den Menschen? Also zum Beispiel Stressforschung. Na, ganz viel Lärm ist ein klassisches Thema der Umweltpsychologie. Okay. Das kommt von der Umwelt auf den Menschen. Okay. Und durch Umweltprobleme und Nachhaltigkeit, Klima und so weiter, ist natürlich jetzt diese Verbindung Mensch-Wirkung auf Umwelt wichtiger geworden. Ja. Na, das ist auch mehr mein Thema. Aber es geht um die Wechselwirkung. Und der klassische Psychologe, der
ich
hat den...
hier.
Genau, aber ich bin sofort in der Vorlesung.
Nein, das
drin,
ist super, ich mag das.
Ja. Der klassische Psychologe ist eben so mehr die Couch. Da geht es rein um den Kopf dann, vielleicht noch um den Körper des Menschen, der da liegt. Ja, das hat mit Umwelt relativ wenig zu tun. Aber die Umweltpsychologie oder auch eben Wirtschaftspsychologie, da ist eine spezifische Umwelt dann, das Unternehmen, der Betrieb und so weiter, das wird dann wichtiger. Und ich finde auch das Wechselspiel wichtig. Also nicht nur mit dem, was in den Köpfen der Menschen ist.
Ich bin ja so ein primitiver Mensch aus dem Ruhrgebiet, der gleich immer zuckt und Angst hat. Scheiße, wenn so ein Psychologe um die Ecke kommt, der will mir irgendwas verkaufen. Und da gehe ich sofort auf Renitenz. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist gut für mich und den Einklang und die Zukunft und die Kinder wäre. Mhm. Sobald ich so eine Broschüre von so einem Psychologen, wo drin steht, hey, Umwelt schon, dann denke ich, das ist immer ein Problem, glaube ich. Ich bin ja nicht der Einzige, der so ist, oder?
Das große Problem beim Psychologen normalerweise ist, dass man Angst hat, ja, man wird analysiert. Du bist jetzt schon beim Manipulieren, ist noch ein Schritt weiter. So, kann ich aber durchaus auch nachvollziehen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Formen der Psychologie, auch unterschiedliche Menschenbilder. Ja? Und genauso wichtig ist der Psychologie einfach, also einem bestimmten Menschenbild, Menschen zu empowern, zu befähigen, stark zu machen. Und da passt das mit dem Manipulieren nicht. Das gibt es auch, diese Richtung, ne? So Nudging, so Begriffe.
Das ist dieses hier so, Leute in irgendeine Richtung bewegen, die sie gar nicht bemerken. Ne?
Ganz genau. Ne? Das ist im Moment auch relativ populär, wird von Politikern auch ganz gerne mal so eingesetzt. Ist wenig Aufwand und da kann man so Menschen so ein bisschen, ne, auf den letzten Metern da noch in eine Richtung bringen. Aber man kann auch sagen, hey, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht darum, Menschen stark zu machen. Ja, und das auch in Einklang zum Beispiel mit Nachhaltigkeit, das wäre dann so mein Thema.
Ich sehe schon den Finger am
Ball. Der juckt schon. Ja. Nämlich... wie du sozusagen das kombinierst, diese Umwelt und Psychologie jetzt in der Praxis direkt, inwieweit du das sozusagen, diese Psychologie bezüglich jetzt im Klimasachen und so, wie du das umsetzt?
Vielfältig. Ich sag mal, das größte Ding, was vielleicht jetzt nachvollziehbar ist, dass wir wirklich in den Stadtteil gehen. Das wäre zum Beispiel im Moment Dortmund-Westerfilde, aber wir waren auch schon mal in Bottrop oder in anderen Stadtteilen.
Westerfilde, ganz kurz, bisschen abgelegen, bisschen schäbig, bisschen harte Durchdringung an Nazis.
auf jeden Fall, wo man sagen würde, so ein Stadtteil, der so am Kippen ist, so in Richtung, wo die Lebensqualität runtergeht, sagen wir es mal so. Ne? und da mit den Bürgern zusammenarbeiten und wahrlich nicht manipulieren, weil wenn das rauskommt im Stadtteil, dann kann man sofort wieder nach Hause gehen, sondern mit Bürgern zusammen daran arbeiten, dass die Lebensqualität im Stadtteil höher wird, dass es da schöner wird, Aktionen machen, auch Gestaltung und das aber auch verbinden mit Klima- und Umweltschutz. Also nicht einfach, wir machen es hier nur schön, sondern wir machen es ja auch nachhaltig.
Kannst du mir ein genaues Beispiel nennen?
Fahrradwerkstatt wäre zum Beispiel eine der Maßnahmen. Es war ganz wichtig, wir haben da 9 Stück durchgeführt in einem Projekt im Mobilitätsbereich, im Energiebereich, im Konsumbereich, jeweils so 3. Und im Mobilitätsbereich war eine die Fahrradwerkstatt. Und wir haben mit den Bürgern gefragt, hey, was wollt ihr eigentlich hier im Stadtteil haben? Was findet ihr toll? Wo würdet ihr euch engagieren? Was erhöht hier die Lebensqualität? Und was ist gleichzeitig gut aus Nachhaltigkeitsperspektive? Und das war eine, dann diese Fahrradwerkstatt, ne? Weil die sagen wollen, oh hier, wir wollen mehr sozusagen mit dem Rad unterwegs sein, aber mein Rad ist irgendwie kaputt und da ist ein Nachbar, der will mir aber dabei helfen, ne, dass das wieder fit wird, also so eine kleine soziale Gemeinschaft dann auch dann herstellen. Ja, und gleichzeitig ist Fahrradfahren natürlich auch umweltschonend, dass man mit dem Auto hinfährt.
Wobei das ist jetzt ein Beispiel. Die Art von Fahrradwerkstatt ist nicht die berühmte. Es gibt 2 Jahre Gelder vom Staat, dann werden da Arbeitslose hingestellt, die ein bisschen rummontieren. Nach 2 Jahren ist das Ding platt, sondern da geht so die Richtung Repair-Café, nehme ich an.
Oder? Ja, wäre ein anderer Begriff, genau. Wenn, ne? Oh, kennst du das? Auf der Ebene.
Ich habe da auch ein Problem. Ich wollte mal ganz kurz hier angeberisch 2 Bücher. Das habe ich neulich aus dem Bücherschrank gezogen hier in Essen. Global 2000, ein wahnsinnig dickes Buch, was komischerweise mein konservativer Bruder damals gelesen hat und ich nicht. Ich hatte das damals schon abgeschreckt. Das ist so, finde ich, so das erste populäre Umweltbuch gewesen. Also bei 2001, ein Verlag, er sagt natürlich Club of Rome und so. Ich sage populär, ich habe gesagt populär, 11 Auflagen in einem halben Jahr. Da wurde, ich sage, warum das hochhalte, da wurde schon analysiert, wie es im Jahr 2000 wohl aussehen wird, wenn man alles so laufen lässt, wie es läuft, verschiedene Szenarien durch. Das ist so die wissenschaftliche Idee. Und dann habe ich hier so ein Greenpeace-Buch, wie ich da dran gekommen bin, weiß nicht, muss ein Versehen gewesen sein, tu was. Das ist dann so die praktischen Tipps. Und jetzt ist meine Frage, der Ulrich Beck, der große Soziologe, hat gesagt über die Frauenbewegung, die Einstellung von Männern zur Frauenbewegung, es gebe eine große verbale Aufgeschlossenheit bei weitestgehender Verhaltensstarre. Was ich sagen will, ist, wir wissen das, aber was tun wir und wie kriegt man das auseinander zusammen? Also, dass wir wissen, wir vernichten unsere Existenzgrundlage. Und wie kriegt das dahin, dass die Leute daraus was machen? Da wäre doch jetzt der Psychologe gefragt.
Ja, da werde ich auch häufig gefragt. Ne? Diese Kluft zwischen Einstellung und Verhalten, so nennt man es, oder auch zwischen Wissen und Verhalten, ist ja relativ ähnlich. Warum funktioniert das nicht? Ja, und ich würde sagen, es gibt so 5 Barrieren, würde ich sagen. Ne? Wird es dann schon ein bisschen länger.
Aber die überwinden wir jetzt.
Genau, die müssen wir einfach mal alle durchgehen. Die sind auch nicht alle gleich wichtig. Aber um dahin zu kommen, eine Informationsbarriere, eine Motivationsbarriere, dann gibt es eine Planung, die Umsetzung und dann hinterher Routinisierung herzustellen. Also es ist ein langer Weg. Eine Verhaltensänderung ist nichts Einfaches. Deswegen mit dem Männer-Frauen-Beispiel, da gehe ich jetzt gar nicht drauf. Ist noch ein bisschen was anderes. Ist was anderes. Da geht es sehr stark um Macht auch. Mhm. Das haben wir im Umweltbereich ja nicht so sehr. Also nicht auf dieser Ebene, nicht bei der Verhaltensänderung. Ja. Das findet ja in mir statt. Das ist natürlich Umwelt, ein hochpolitisches Thema, ist auch klar. Und vielleicht funktioniert es deswegen auch nicht. Aber im Individuum, da bin ich ja für zuständig, muss ich erstmal Leute informieren ausreichend. Das ist ein Problem. Weil es gibt unheimlich viel Infos da, dicke Bücher schon lange, aber es gibt eher zu viel Infos. Was sind jetzt die relevanten und welche bringen mich ins Handeln? Was ist wirklich relevant dabei? Ne?
Aber
Phase 1, okay.
Weil ich finde das so kompliziert. Also ich habe vor ganz vielen Jahren mal dann auch mit Umweltprofis geredet, die haben mir gesagt, die Plastiktüte ist nicht immer schlechter als die Papiertüte. Ne? Also wenn die Papiertüte aus neuem Papier, Bäumen hergestellt und so weiter und so fort. Und ich habe so viele Entscheidungen, die hochkomplex sind. Ne? Also wenn ich jetzt auf den Strohhalm verzichte, aber weiterhin eine riesige Wegwerf-Tetra-Pack-Packung mit gezuckerten Orangensaft trinke, dann habe ich zwar symbolisch den Strohhalm nicht mehr da, aber die Umwelt ist genauso im Arsch. Also wie kann so ein Individuum, wie kann sie, wie kann ich, wie können wir denn da überhaupt sagen, oh ja, das ist jetzt gut, das ist jetzt okay, das ist effizient. Ich kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Also so, das sind so die Entscheidungen, wie kann man da helfen?
Ja, also auf der Info-Ebene ganz entscheidend, wir reden ja von einem ökologischen Impact oder der ökologischen Wirkung eines Verhaltens. Da ist die Psychologie, braucht auch andere Wissenschaften, Naturwissenschaften, die eben sagt, was sind denn jetzt die Umweltfolgen des Verhaltens. Ja. Und da ist eben der Plastikkonsum, sag ich mal, für die Klimakrise nicht das wirklich große Ding. Nee,
fürs Klima
ist,
nicht.
Ne, und ich denke natürlich immer stärker, weil das ist das fette Problem, das Klimaproblem, ja, die Erderwärmung. Umweltpsychologie beschäftigt sich auch mit Müll in die Landschaft schmeißen und allen möglichen Sachen. Ja. Aber für mich ist der Rahmen das Klimaproblem. Und das heißt Treibhausgas, Biodiversität und diese ganzen Sachen. Und da kann ich schon mit Hilfe, das kann der Psychologe auch nicht alleine. Ich bin immer interdisziplinär unterwegs. Ich habe immer Naturwissenschaftler, Ingenieure oder andere Sozialwissenschaftler dabei. Den brauche ich und der sagt mir, hey, also eine Flugreise, ja, das ist ein Ding, das haut wirklich rein. Da kannst du dein ganzes Leben lang irgendwie Plastiktüten sozusagen nutzen. Also es gibt dann in der Tat, sage ich mal, so 5, 6 Verhaltensweisen, wo man wirklich darauf fokussieren kann, die dann wirklich klimarelevant sind. Letztendlich ist alles klimarelevant, auch eine Tüte. Aber eine Tüte eben so und eine Flugreise in die USA so. Und da soll man gucken, wo setzen wir denn jetzt mal an?
Jetzt wird auch noch Amerika fahren.
Aber du hast, du hast ja gesagt gehabt, dass es ein langer Prozess ist, überhaupt erstmal in die Tat etwas umzusetzen, bis man dahin kommt, was Martin erwähnt hat. Ja. Und die meisten haben keinen Bock auf diesen langen Prozess, haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und du bist ja Umweltpsychologe und ungefähr weißt du ja Bescheid, worauf die Menschen stehen und worauf nicht. Und bei Gesprächen oder so, worauf achtest du, inwieweit du welche Themenbereiche ansprichst und welche eher abseits lässt.
Also es ist eine tolle Überleitung zu der zweiten Phase. Wir waren gerade noch bei der Info und sehen, was das für ein Riesenproblem ist. Erstmal nur Info. Aber die Leute haben keine Lust drauf. Das ist für mich Motivation. Die zweite Phase. Und das ist die entscheidende auch aus meiner Perspektive. Und das ist auch die schwierigste.
Ja gut, weil, aber ich glaube, Entschuldigung, ja? aus der fehlenden oder aus dem Informationswirrwarr kann ich keine Motivation erwecken, weil ich nicht weiß, was bewirke ich? Also ich verzichte auf die nochmal Plastiktüte, ich laufe ab und zu in die Stadt, ich mache keine kurzen Strecken mit dem Auto mehr, mache ich schon seit Jahrhunderten nicht mehr, ich lasse das Wasser nicht mehr laufen, wenn ich mir die Zähne putze, ich bin eigentlich schon ein Öko-Held und denke mir, okay.
Tja, mit dem Öko-Helden müssen wir gucken, aber der Punkt ist ja sozusagen erste Phase, deswegen steht ja auch vorne, also Information ist schon die Basis. Wenn ich da lost bin, verloren, nicht weiß, was ich machen soll, ist vorbei. Aber ich würde mal sagen, dass viele Menschen, also viele brauchen Unterstützung, aber viele wissen auch schon so mal im ganz Groben, worauf es ankommt. Ne? Also mit der Flugreise, das kann ich denen ganz einfach vermitteln. Ich könnte auf dem Blatt Papier, ja, könnte ich sagen, hier sind die 6, 7 Regeln informationsmäßig für folgt das, da kannst du individuell was machen, ne? Also das kriegt man in den Griff. Aber dann kommt das große Problem, dass ich in der Tat die Motivation erst aufbauen kann, wenn ich halbwegs informiert bin. Und das ist aber trotzdem die nächste Barriere, weil viele Menschen sind sehr gut informiert, sagen aber, ich habe trotzdem keine Lust, weil mir ist es nicht wichtig genug. Und wie komme ich da jetzt ran? Das war ja auch die Frage.
Genau.
Ne? Und da ist natürlich jetzt, sagen wir mit so einem persönlichen Gespräch, ich bin ja jetzt ja nicht so ein Therapeut, der durch die Straßen geht und versucht, Menschen Lust zu machen auf den Klimawandel. Im individuellen Gespräch wird das nicht funktionieren. Ne? Also letztendlich läuft das darauf, man muss Vor- und Nachteile, es muss zu einer Neubewertung von Vor- und Nachteilen kommen, meines Verhaltens.
Aber es muss ja sich auch auf die persönliche Ebene irgendwie beziehen, weil der Mensch ist ja halt irgendwie egoistisch letzten Endes und muss dann halt sozusagen die Nachteile sehen, wenn er das nicht so macht.
Er sagt, er ist ein soziales Wesen, wodurch die Zusammenarbeit...
Es ist nicht so einfach, genau, weil wenn ich jetzt sage, ne, Mensch ist ein bestimmtes Menschenbild. Mensch ist egoistisch, richtet sich immer nach seinen eigenen Vorteilen und so weiter. Ist zu eng. Ne, also wir sind, wie gesagt, auf Sozialität angelegt. Auch wir brauchen immer, soziale Zugehörigkeit ist ein Grundmotiv des Menschen. Also soziale Bezugsgruppe ist schon mal sehr wichtig. Dass sie meistens in eine andere Richtung will als Nachhaltigkeit, ist auch klar, ne, weiß ich. Aber da muss man eben alle Motivsysteme untersuchen, worauf ich dabei hinaus will. Letztendlich haben wir im Kopf so ein Abwägen, ich würde einfach sagen, so eine Waage, Vor- und Nachteile. Und im Moment nachhaltiges Verhalten, ja, ist Verzicht irgendwie, kein Spaß. Ja, und ich kann eh nichts ändern, ich weiß auch nichts und deswegen habe ich keine Lust. Und ich muss aber versuchen herauszuarbeiten, dass es auch eine Menge Vorteile haben kann, sich nachhaltig zu verhalten.
Aber dann sind wir bei der Motivation.
Richtig.
Und absolut. Da kann ich mal auf die anderen zeigen und sagen, ich ja gar nicht so viel, der viel mehr. Weil es gibt ja bei den Unfällen, bei so Zwischenfällen, wo Menschen helfen müssen, das Phänomen, je mehr Menschen da sind, desto weniger wird geholfen. Also wenn da 300 Leute stehen und da sieht ein Kind wurde überfahren, dann hilft man weniger, als wenn da nur 2 Leute sind. So. Und ist nicht die Masse, wir alle sagen, ach ja, ich fahre ja gar nicht so oft in Urlaub. Oder ich habe mir das Rauchen abgewöhnt oder was weiß ich, keine Ahnung.
Es gibt
wie kriegt man das auf, diese Beharrung?
Ja, also es gibt vielfältigste Möglichkeiten, ne, sozusagen eigenen Anteil zu verdrängen, zu leugnen oder Verantwortung sozusagen abzuschieben. Ja. Die sind bekannt, diese Mechanismen. Ne? Das heißt aber, ich muss letztendlich den Leuten ihren eigenen Anteil bewusst machen und ihre Normen und Werte aktivieren in diesem Moment. Norm aktivieren heißt, mir ist Umweltschutz, Klimaschutz sozusagen wichtig. Das muss in diesem Moment eine Entscheidung, muss das präsent werden. Die meisten Menschen würden sagen, das ist mir auch wichtig. Das ist wichtig, weil bestimmte Wertenormen gibt es gar nicht. Ne, die haben Menschen nicht, dann kann ich die auch nicht aktivieren. Die meisten würden aber sagen, im Prinzip finde ich das eine gute Sache, da schadet auch erstmal nichts, das ist mir nur in dem Moment der Entscheidung irgendwie nicht präsent. Da sind mir andere Sachen wichtiger, es ist mir gerade bequem oder sonstige
Geschichten. Und das unterscheidet sich ja von Menschengruppe zu Menschengruppe.
Sowieso. Deswegen bin ich auch sehr stark in Sozialwissenschaften unterwegs, weil ich auch nicht sage, es gibt den Menschen. Dann sind wir nämlich bei so Aussagen, der Mensch ist egoistisch oder so. Ne? Aber den Mensch gibt es überhaupt nicht. Man muss immer die sozialen Milieus sich angucken. Und es gibt schon Personengruppen, die zum Beispiel schon absolut Nachhaltigkeit leben. Das sind nur sehr wenig. Das ist kein Prozent der Bevölkerung. Die leben aber ganz gut. Und es gibt 70%, die sagen, ist erstmal egal. Ne? Und jetzt, das muss man sozusagen ein bisschen ineinander überführen. Ja, diese 1%, das sind die Pioniere, das sind die Innovativen, versuchen, das darzustellen, dass die auch ganz gut leben, das ist für größere Gruppen, ich sage nicht für 70%, weil wir müssen hinterher irgendwann auch politische Maßnahmen, Gesetze und Geld, damit muss auch Verhalten gesteuert werden. Wir können nicht alles über Einsicht und Wertereflexion und Normen, ne, das geht nicht, das weiß ich. Aber wir sollten versuchen, diese 1% vielleicht mal auf 10, 20, 30 zu heben, dann haben wir genügend Drive in der Gesellschaft, um die Veränderungen dann hervorzuheben, die wir brauchen für eine sozial-ökologische Transformation.
Aber dann wissen wir doch, also aufgeschlossene Milieus haben wir so im Bochumer Süden, so mit Hanglage, wo dann die Kollektoren auch effektiver arbeiten in Stiepel, weil sie am Ruhrhang sind.
Ja.
Und dann denke ich, die kann ich ansprechen, da ist das so Lifestyle auch so ein bisschen, die können sich auch den Tesla-Zweitwagen kaufen. Und dann gibt es Leute, die einfach an und für sich einen viel kleineren Fußabdruck CO2 haben, weil sie ärmer sind, weil sie kleinere Wohnungen haben, weil sie nur alle 3 Jahre sowieso in Urlaub fahren können. Und über die redet dann keiner, sondern höchstens man redet abfällig über deren Konsum, weil sie die Klamotten bei Kick kaufen, weil sie halt keine Kohle haben. Und dass dann die teuren Sachen aus der gleichen Fabrik nur mit einem anderen Label kommen, darüber redet man dann nicht. Also so wie kriegen wir, das war ja deine Frage auch so ein bisschen, wie kriegen wir da die Milieus auseinander und wie holen wir diese bürgerlichen Schichten aus dem Dortmunder Kreuzviertel und anderes Viertel nenne ich jetzt nicht, wie kriegen wir die aus ihrer Erhabenheit raus, dass sie denken, na, wir können es ja am besten, Alter. Ja, im Grunde, wenn du gerade sagtest, 1%, dann dachte ich, ja, der Dortmunder Obdachlose, der verhält sich klimaneutral. Mhm. Der hat keine Wohnung, der hat keinen Verbrenner, der ist am Arsch, aber der verhält sich.
Mhm. Ja, ganz wichtig, wir müssen da eben unterscheiden zwischen, ich habe gerade schon gesagt, dieser Impact-Perspektive, also das, was wirklich als Klimabelastung rauskommt. Ne? Das wäre ja, wer Tesla fährt, produziert ganz viel Umweltbelastung. Und der Intentionsperspektive, warum man etwas macht. Da kommt natürlich der Obdachlose in Anführungszeichen oder sozial benachteiligte Person, kommen da gut weg, aber die haben auch gar nicht die Wahlmöglichkeiten, weil wenn sie einen Tesla haben, würden sie sozusagen auch fahren. Mhm. Ja, also wir müssen diese beiden Perspektiven unterscheiden, Wirkung und Intention. Wir müssen sehr stark an der Intention arbeiten. Wenn ich von Motivation rede, na, dann geht es darum, eine Intention, Willen aufzubauen, etwas dafür zu tun. Jetzt ist der Punkt, also diese Kluft ist bekannt. Das ist vor allem ein Gerechtigkeitsproblem leider auch im Moment. Also das steckt für mich in Anführungszeichen hinter dem Obdachlosen, dass viele auch gar nicht die Chance haben, vielleicht sich nachhaltig zu verhalten. Dieses zwangsweise nachhaltig Verhalten, das ist jetzt gar nicht so das Ziel, ne? Sondern die eigentlich schon Möglichkeiten hätten, dann sagen, ist mir aber gar nicht wichtig, ich konsumiere weniger. Nicht, man darf nicht konsumieren. Das ist natürlich sehr wichtig. Das ist auch gesellschafts, denke ich, aus einer gesellschaftlichen Ebene sehr, sehr zu beachten. Muss die Umweltpsychologie halt aufpassen, dass man nicht so im Individuum mit drin hängt. Wir haben soziale Ungleichheiten. Ne? Aber das heißt aber jetzt auch nicht, dass Menschen, die aus einer Intentionsperspektive, denen das wichtig ist, ne, die dann zu dissen und zu sagen, hey, du sagst die ganze Zeit, du hast eine tolle Intention, jetzt machst du aber genau das Gegenteil. Sondern mit dem würde ich halt anders reden, aber auch die Frage nach dem Gespräch, sondern würde ihn eben versuchen aufzuzeigen, hey, du verwickelst dich da irgendwie in Widersprüche, denk doch mal sozusagen drüber nach. Und was ich mit dem sozial-ökologischen Milieu, ich würde das sozial-ökologisches Milieu übrigens nennen, diese 1%, das sind nicht die mit Tesla. Okay. Das muss man auch sagen, ne? Weil das ist, das hast du auch gesagt, das ist bürgerliches Milieu, die richtig viel Geld haben. Im bürgerlichen Milieu ist es angekommen, die Nachhaltigkeit, ne? Aber das sind nicht die innovativen Kräfte. Die haben zwar das Geld, die können sich eine Solaranlage aufs Dach stellen, aber sozial-ökologisches Milieu ist wirklich die, die ihren Lebensstil auch anders machen. Die wohnen sozusagen in der Stadt, machen mit anderen sozusagen was gemeinsam. Also sie wohnen in der Stadt, weil sie kein Auto dann brauchen, ne? Also so einer in den Innenstadtquartieren.
Wobei das Stadtwohnen meiner Meinung nach ökologischer ist, als auf dem Land zu wohnen. Das ist eine andere Frage.
Ja, deswegen sage ich ja, das sozial-ökologische Milieu hat schon sein Leben sozusagen verändert. Da muss man verändern, das macht man nicht mit dem Auto. Ne, sondern da, wo man wohnt, was man isst und so weiter. Und das ist 1%, nicht die Tesla-Kunden.
Was ist das psychologische Problem sozusagen bei den Menschen, die halt Tesla fahren, die Möglichkeit aber hätten, sozusagen diese Solaranlagen draufzubauen? Wo entsteht das Problem, dass sie halt das nicht in Praxis umsetzen?
Jetzt muss man gucken, haben die überhaupt ein Problem? Na, also da müssen wir als erstes mal gucken, sondern haben nicht einfach die, ist die Motivation nicht wichtig? Also warum fährt man einen Tesla? Ne, würde ich sagen, ich fahre nicht einen Tesla, weil ich primär was für die Umwelt tun will. Sondern ich fahre einen Tesla, weil ich ein tolles Auto haben will, mit dem ich wahrscheinlich zeigen kann, ich bin gut drauf und kann eine Geschwindigkeit, also diese ganzen Komfortmerkmale. Und dann mache ich auch noch ein bisschen Elektromobilität. Deswegen, das ist ein Tesla-Fahrer, ja, und der ist nicht Mitglied des sozial-ökologischen Milieus, da fährt man nicht Tesla, sondern da fährt man
Carsharing
zum Beispiel, verzichtet ganz auf ein Auto, ja, weil man teilt sich mit anderen Autos professionell in Fahrgemeinschaften, kann man auch in der Familie ein Auto teilen, also nicht, dass jeder 2-3 Autos an der Stelle besitzt. Also da gibt es einen Unterschied und ich sage, ne, der Tesla-Fahrer, dem ist das nicht wichtig genug. Und das ist auch nicht der allererste, den ich ansprechen würde, der wäre so im Mittelfeld, ne.
Aber ich komme aus dem Problem nicht raus. Also es gilt natürlich Reisen. Nehmen wir das Reisen, weil so ein Flug über den Atlantik, der verursacht wahnsinnig viel CO2 und auch schon nach Mallorca, Ibiza. Ja. Dieses Versprechen des Reisens, das nach dem Krieg losging mit dem Kleinwagen da nach Rimini, dann irgendwann die ersten Pauschalflüge nach Mallorca, die waren ja eine Demokratisierung, wo die Leute auch einmal gesagt haben, endlich, wir können auch, ja, also wir Deutschen nach dem Krieg sowieso, wir müssen nicht mehr mit Stiefeln nach Polen, wir können auch mit dem Flugzeug nach Mallorca. Und die Leute, die nicht so viel Geld hatten, die können auf einmal auch dahin, was für ein Privileg der Reichen war. Ja, das waren ja Sehnsuchtsorte, also diese Reiserei, man fährt vielleicht jetzt nicht nach Capri, sondern nur nach Palma de Mallorca, aber man kommt dahin und kommt braungebrannt zurück und sagt, ey Baby, I've got it. So, und das ist ein Belohnungssystem, was irre stark ist, glaube ich, erstmal. Und jetzt kommt ihr, ja, ihr Psychologen sagt, ne, belohn dich mal anders, im Sauerland ist auch schön. Das funktioniert doch nicht.
Also so in dieser Zuspitzung auf jeden Fall nicht.
Deshalb frage ich ja, was ist das?
Genau, mit dem Motiv müssen wir halt gucken, Reisemotive, ne? Wenn man natürlich jetzt sehr diesen Status, das hast du gerade auch angesprochen, wenn man den in den Mittelpunkt stellt, und das ist beim Tesla ja auch das Ding, Menschen, denen sozialer Status sehr wichtig ist, die das nach außen sozusagen präsentieren müssen, habe ich Probleme sozusagen mit der Nachhaltigkeit. Da muss ich erstmal ganz tief psychologisch intervenieren und das ist sehr aufwendig, da muss ich an deren Selbstakzeptanz arbeiten, dass sie das nicht brauchen, diese Konsumprothesen oder dieses nach außen bringen. Ne? Und das ist schwierig, da habe ich kaum eine Möglichkeit. Das lässt ja auch übrigens keiner freiwillig mit sich machen. Ne? Das ist schwierig, aber ich würde eher daran ansetzen, es gibt andere Reisemotive, als anderen zu zeigen, wie toll ich irgendwie bin. Ich glaube, Sehnsuchtsort, ja, das ist für fast alle. Reisen ist irgendwie mit einer Sehnsucht verbunden, aber ist es jetzt die Sehnsucht, anderen zu zeigen, wie toll ich irgendwie bin? Oder will ich nicht meine Ruhe haben, will ich besondere Erlebnisse haben und so weiter. Nächster Punkt, Reisen braucht man ja auch gar nicht verzichten. Die Form des Reisens ist das Entscheidende. Ja, dieses irgendwie mal kurz irgendwo mit dem Flieger hinjetten und das dann 2-3 Mal sozusagen im Jahr. Das ist das Problem. Man darf weiterhin Sehnsuchtsorte auf der ganzen Welt aussuchen. Nur man sollte sein Leben so organisieren, dass man dann auch die Zeit hat, dahin zu kommen mit Verkehrsmitteln, die eben nicht so klimaintensiv negativ sind, wie das mit dem Flugzeug der Fall ist. Also Reisen kann man den Leuten nicht nehmen, weil das ist Freiheit, Autonomie, ne? Da ist, wie gesagt, Sozialismus wahrscheinlich dran zerbrochen. Also, dass das eingeschränkt worden ist. Es ist ein unheimlich starkes Motiv. Aber dann eben anders reisen und wie kann ich unterschiedliche Reisebedürfnisse befriedigen? Und ich sage für viele, das ist im Moment nicht mehr so das Problem, ist allein schon Sonnenreisemotiv. Ich würde das nicht unterschätzen. Aber das geht hinter den Alpen los.
Es ist aber auch was anderes. Es ist aber auch die Kultur. Mach mal Urlaub an der Mosel. Irgendwie im goldenen Jägerhof, wo du schäbige Schnitzel serviert bekommst und um 8 Uhr werden die Stühle hochgestellt. Also es ist auch eine kulturelle Frage.
Ich würde sagen, um 8 Uhr geht es an der Mosel erst los, weil das ist eine Weinregion, da gibt es fantastische Weißweine und da geht noch ordentlich was ab, wenn man das will.
Aber lass uns
eine Frage dazu. Nämlich, also...
Lass mich im Sinne, Entschuldigung. Okay. Dann würde ich gerne zum Thema Wahlen auch kommen, weil wir machen diese schöne Reihe ja auch vor den Wahlen und dann mal zu fragen, wie wir da im politischen Raum mit umgehen. Aber dann frag du erst bitte.
Ja, nämlich, also wie das in Zukunft aussehen wird ungefähr, wohin das alles tendiert. Das Verhalten?
Schwierige Frage. Ich habe so eine Unterscheidung. Ich finde immer so das Wünschenswerte, das Wahrscheinliche und das Mögliche.
Und, tja. Ja, okay.
Und fangen wir mal mit dem Wahrscheinlichen an. Das ist, dass wir sehr ernste Probleme kriegen werden. Ja? Wenn sich nichts ändert, das ist einfach sehr wahrscheinlich. Und das ist nicht jetzt, wir werden ökologische Probleme kriegen, aber die schlagen ja sozial durch. das wird die Leute sozusagen treffen. Also na, wenn Arten aussterben oder hier sich die Temperatur erhöht, wir sind gut aufgestellt hier in Europa. Wir haben die nötigen Ressourcen, wir können uns hier Wohlstandsinseln bauen. Woanders werden sozusagen Menschen, wenn der Meeresspiegel ansteigt und so weiter, Klimaflüchtlinge. Ja, und dann kriegen wir ein Problem, weil was ist mit den Menschen? Wollen wir hier eine Festung bauen, unsere Wohlstandsinsel vertauen? Also es wird einfach viele soziale Deruptionen geben. So, und das ist das große Problem. Und das ist das Wahrscheinliche. Das Mögliche ist, dass das überhaupt nicht sein müsste. Wenn tatsächlich, also bestimmte Prozesse kann man ja gar nicht ändern, geht irgendwie naturwissenschaftlich nicht. Aber wenn wir unseren Lebensstil wirklich ändern würden, was möglich wäre, ich verweise nur auf Corona, ne, im Moment tun das alle, ist keine bewusste Intervention irgendwie, aber was für Verhaltensänderungen möglich sind, wenn die Leute wirklich dahinter stehen. Und das wäre möglich im Bereich Nachhaltigkeit. Ich weiß, wir haben das Motivationsproblem und noch ein paar andere. Es wäre aber jederzeit möglich, da relativ schnell noch was zu ändern. Ne, wir sind noch in dem Zeitfenster. Irgendwann geht das nicht mehr. Und wünschenswert, es gibt ausreichend Utopien, nicht für 100% der Bevölkerung. Ne? Ich würde auch sagen, wenn wir irgendwie mit unseren, wie gesagt, da gibt es einen harten Kern, die 1%, die leben da schon. Und es gibt, glaube ich, eine Menge Visionen, die vielleicht so 20-30% der Bevölkerung, also weniger Stress, weniger unterwegs sein, die jetzt gerade auch profitieren ein bisschen von Corona, ne? Also mal ein bisschen runterkommen. Das ist für, glaube ich, für mehr Menschen auch durchaus ein wünschenswerter Zustand. Das wird nicht die Mehrheit sein, aber diese 20-30%, sage ich mal, müssen dann die politischen Verhältnisse ändern, dass die restlichen 70% und 20% ist eh alles egal, ja, die mitzunehmen, also Gesetze zu verlassen, finanzielle Rahmenbedingungen zu verändern, dass sozusagen wir auch letztlich 100% in die Richtung kriegen.
Wenn ich jetzt von dem Individuellen wegging, du hast das gerade angesprochen, Europa, die Festung, wie erzähle ich einem Menschen irgendwo in Asien, in China, der sieht, dass wir in Europa unseren Wohlstand durch die weitestgehende Vernichtung der Natur erzielt haben, wie erkläre ich dem, dass dieser schöne Bibelspruch und mache dir die Erde untertänig jetzt ab sofort nicht mehr gilt? Also da fühlen die sich ja auch diskriminiert. Ja, das ist aber nicht
Da habe ich auch gar keine Antwort. Aus dieser Spannung, dass ich diese Antwort nicht geben kann, jemandem entsteht für mich eine ganz wesentliche Motivation, mein Verhalten zu ändern. Ja. Wenn ich mir den vorstelle, der steht vor mir, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Tut mir leid. Und dann gucke ich, was kann ich in meinem Leben dagegen machen.
Wir kommen da jetzt nicht mehr zu. Es ist ja lustigerweise so, Menschen, die eingewandert sind in die Bundesrepublik, also so die klassische, Achtung, sogenannte Gastarbeitergeneration, die hat sich ja zum Beispiel auch bei der Ernährung angepasst. Also da gibt es in den 50er, 60er Jahren Untersuchungen, dass Menschen aus der Türkei zum Beispiel wesentlich weniger Fleisch gegessen haben. Ja. Und dass es als Index der Integration galt, wenn sie im Fleischkonsum nachgezogen haben. Also nicht Schweinefleisch, aber Fleisch. Mhm. Weil wenn die nun jetzt nicht gerade aus Istanbul oder Ankara kamen, die Menschen natürlich Armutserfahrungen hatten. Da ist man sehr sparsam mit Fleisch umgegangen. Da hat man Böreks gemacht, die könnte ich gar nicht essen. Die sind so staubtrocken, da hast du so drei Körner. Mhm. Aber ihr habt dazu gearbeitet.
Ja, wir haben dazu gearbeitet.
Und genau, machen wir noch. Ja, die Uhr läuft ab, aber egal.
Ja, aber genau weil es eben ein knappes Gut war, hat es jetzt so eine Bedeutung, ist Ausdruck für Wohlstand. Ja. Es gibt große, wie sagen wir, ich dazu gearbeitet, man ist, hat größere Gruppen, die zusammen feiern, die Hochzeiten sind viel größer und alles. Und dann sozusagen präsentieren, hier ist ausreichend Fleisch, uns geht sozusagen gut. Das ist tatsächlich, hat einen höheren symbolischen Wert, wo wir schon wieder vegetarisch, vegan hier irgendwie werden.
Letzte Frage, Runde, also vor der Kommunalwahl, wer muss wen auf die Füße treten? Müssen die politischen konkurrierenden Parteien sich überbieten in ökologischen Angeboten oder müssen wir Bürgerinnen und Bürger sagen, hey, pass mal auf, ja, Öko sagt ihr alle, ja, ich kann es immer hören, aber mal Butter bei die Fische, wer fordert wen und wie?
Das Thema Info, ja, wir haben gerade gesagt, am Anfang Verhaltensänderung, aber auch Information, echtes Problem, weil mittlerweile tragen es alle vor sich her, ne, dieses Öko-Ding. Auf einer Kommunalebene würde ich sagen, haben wir vielleicht noch einen Durchblick, wenn man ein bisschen wirklich mit seiner Kommune verbunden ist, dann hat man rausgekriegt, welche Personen tauchen denn da immer wieder auf, setzen sich ein. Ich würde auch immer sagen, für lokale und regionale Belange, ne, weil so Visionen und große Versprechungen machen ja alle, aber wer ist wirklich da und kümmert sich, dass die Bäume nicht abgehackt werden oder dass der Verkehr irgendwie, oder dass der Autoverkehr nicht größer wird, dass nicht weitere Flächenversiedlungen vor Ort gemacht werden. Wer kümmert sich um Abwasserkonzepte und so weiter? Ich würde sagen, ich lebe ja lange in Bochum, ne? Ich bin da auch geboren. Ich kenne mittlerweile die Köpfe, denen ich da vertrauen kann. Ich fürchte, da kommt man nicht drum herum, weil sonst wird einem zu viel erzählt. Auf einer kommunalen Ebene hat man, glaube ich, die Chance dazu.
In Dortmund gibt es einen Oberbürgermeister noch, der fährt gerne Fahrrad und lässt sich da auch von Polizisten nicht so gerne dran stören. Ob das unbedingt der große Öko ist, weiß ich nicht. Miewiese, deine Fragen an die Politik, wie würdest du das rausfinden, wer das ernst nimmt und wer nicht?
Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das herausfinden würde. Aber mir geht es halt wirklich um die Praxis. Also wenn ich sehe, jemand setzt das jetzt um und macht wirklich was und redet nicht nur darüber, dann würde ich auch hingehen und dann mit gutem Gewissen wählen gehen, als Erstwähler auch. Aber weil ich weiß, dass die meisten nur darüber reden und nicht wirklich, also ich glaube, das ist auch kompliziert, da etwas umzusetzen. Aber wenn man halt mit Herz und Blut dabei ist, dann ist alles möglich, finde ich.
Und ich glaube, man hat auch eine Chance, das zu identifizieren. Also man braucht nicht jahrelange Feldforschung zu machen, um rauszukriegen in seiner Stadt, wer wirklich was für die Umwelt tut. Ne? Also zum Beispiel Lokalpresse zu lesen. Ich kriege da relativ viel mit. Ich habe noch nicht sagen welche, aber habe eine Lokalzeitung.
Es gibt ja Wochen so viele.
Ja, es ist auch ziemlich klar, welche das ist an der Stelle. Aber da tauchen Menschen auf. Ja? Und einige würden dann vielleicht sagen, oh, hier, die machen da, sammeln irgendwelche Kröten auf oder genau. Sonstige Geschichten. Nein, genau die sind es. Die sind wichtig, jetzt nicht die Kröten speziell, ne? Aber die wirklich vor Ort was tun, die sich für die Lebensqualität in ihren Stadtteilen einsetzen. Und da gibt es echt eine Menge. So, mehr als wir, glaube ich, noch denken.
Ich finde, das da vorne war schon ein schönes Schlusswort. Hand und Herz, das hier war ein schönes Schlusswort. Und ich kann jetzt nur noch sagen, das waren wir mit der dritten Ausgabe von Zweistimmig aus dem Literaturviertel in Essen. Ja, Literaturviertel, muss man sagen. Danke, kritisiert das, teilt das, stellt Fragen und verfolgt vielleicht auch das, was unser heutiger Gast so treibt und macht. Und lasst euch einschreiben bei Umweltpsychologie an der Fachhochschule in Dortmund. Da ist er dann der Guru. Danke.
Gerne.